mit Thies. Mit Thies.
Der eine sagte, schade, dass du kein Junge bist. Die anderen sagten dann, ja, schade, dass du keine Deutsche bist. Das war ein bisschen ernüchternd.
Schauspielerin Pega Feridoni kennen wir zunächst mal aus Türkisch für Anfänger als Yagmur, strenggläubige Kopftuchträgerin. Und jetzt neu zum Beispiel in der Soko Hamburg die Chefkommissarin, Kriminalrätin Sarah Kahn. Außerdem war sie früher auf dem Weg, Popstar zu werden. Hallo nach Berlin.
Hallo.
Also hallo nach Hamburg, wäre es ja für die Soko. Muss man ein bisschen Norddeutsch lernen, so?
Ja, dafür, so ein bisschen? Ja, nee, nicht? Ja, so ein bisschen, nicht?
Das ist, wie bist du mit Dialekten?
Ganz gut.
Es gibt ja manche, die haben ein großes Talent dafür und dann gibt es aber wirklich die tollsten Schauspieler, die größten Schauspieler.
Die das überhaupt nicht können.
Total. Und da wundert man sich immer.
Aber ich mag das eh. Ich mag das eh, immer so im Dialekt zu sprechen. Und dann die Leute so ein bisschen irre zu führen.
Oh nein, du kannst das Wienerische sogar. Ist das gut. Es darf nur kein Wiener hören, oder?
Nee, das ist so. Das
es darf nur kein Wiener
nein,
hören?
Nein, das darf keiner hören.
Aber das geht sich irgendwie aus.
Das ne? geht sich schon aus.
Sehr schön. Also, Frau Kahn, Sarah Kahn.
Ja, bitte?
Das ist deine neueste Rolle als Kriminalrätin dort.
Genau.
Was hast du dir für diese Rolle überlegt oder ausgesucht? Denn man möchte ja immer alle Rollen auch unterschiedlich gestalten. Für jede überlegt man sich natürlich irgendetwas, entweder alleine oder mit dem Regisseur. Was war es für diese Rolle?
Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die in Hamburg lebt und die ist Strafverteidigerin.
Ja.
Und dann habe ich mir einfach überlegt, ich spiele einfach sie. Also sie ist Juristin durch und durch und dann versuche ich einfach dem ganz nahe zu kommen, was sie so macht.
Was hast du dir von ihr abgeguckt zum Beispiel?
Ja, ihre ganze Art, also so wie sie spricht, ihre Sachlichkeit, ihre Nüchternheit, ihr gutes Aussehen, also ihre Wirkung, die sie auch durchaus hat auf andere, das habe ich mir so ein bisschen abgeguckt.
Wie schwer ist es, gutes Aussehen zu spielen?
Das ist sehr, sehr schwer, also man muss es wirklich, also Körperspannung aufbauen, also das ist, also hat auch viel natürlich mit Haltung zu tun, ne, und so. Und da muss man sehr bewusst sein, also auch seine Mimik bewusst unter Kontrolle halten und dann sieht man sehr, sehr gut aus.
Was hat sie gesagt zu deiner Rolle bisher, was sie gesehen hat schon?
Sie findet es sehr lustig. Ja.
Erkennt sie sich wieder?
Das weiß ich nicht.
In einigen Sachen?
Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich ihr das verraten habe, dass ich sie spiele.
Ach, guck mal.
Aber sie findet das sehr, sehr lustig. Also sie findet natürlich auch so Phrasen wie, jetzt bleiben wir mal bei den Fakten. Das findet sie halt urkomisch.
Was war für dich so die Herausforderung bei dieser Rolle?
Also weniger in der Rolle, sondern eher in den Umständen. Also eine Serie zu drehen, das kann einem auch ganz schön, da kann man ganz schön auf dem Zahnfleisch gehen nach einer Weile, wenn man wirklich jeden Tag mit denselben Leuten in beengten Räumlichkeiten irgendwie zu tun hat. Also da immer wieder die gute Laune zu bewahren und konzentriert zu bleiben bei dem Sauerstoffmangel, der da teilweise herrschte. Man muss ja die Fenster schließen für den Ton.
Ja.
Das ist schon eine Herausforderung, ganz ehrlich.
Und das hattest du vorher in dem Maße ja auch noch nicht gemacht, oder?
Lange nicht mehr. Also seit Türkisch für Anfänger habe ich eigentlich keine
natürlich, oh Gott.
Ja.
Das war wahrscheinlich eine ganz andere Atmosphäre am Set bei Türkisch für Anfänger.
Ja, Türkisch für Anfänger war ja so toll, weil wir Kamera hatten, die sich permanent ihren Bildausschnitt gefischt hat. Also es gab keine klare Auflösung, sondern wir mussten halt permanent im Raum agieren.
Ja.
Das ist jetzt bei der Soko natürlich alles eher durchgetaktet.
Mhm.
Da ist es ganz klar, welche Einstellungen wir machen und wir müssen auch sehr schnell sein.
Das andere war mehr Freestyle früher. Für dich war das ja auch noch wirklich ganz am Anfang. Da warst du ja auch noch so relativ frisch im Business und hast das wahrscheinlich ganz anders erlebt, diese Dreharbeiten.
Genau.
Wahrscheinlich viel, viel sorgloser, oder? Du hast dir weniger Gedanken gemacht, vermutlich.
Ja, das war natürlich auch dann auch dadurch sehr viel improvisiert, sehr viel Freestyle, immer auf Zack. Und hier bei der Soko war natürlich das durchgetaktet. Wir haben irgendwie ein sehr, sehr enges Pensum. Wir haben nicht so viel Zeit, die Szenen zu drehen. Und es muss knackig sein, es muss auf Punkt sein. Wir müssen ganz genau wissen, auf welchem Stand wir sind in dem Fall. Da ist wenig Raum für Improvisation und deswegen bin ich umso glücklicher, dass die so ein paar Sachen, die ich dann so humorvoll mit reingeflochten habe, dann doch auch in den Schnitt übernommen haben. Das war schon ganz toll.
Was konntest du zum Beispiel wirklich selbst mit einbringen?
Ja, den Humor der Figur, also die Rolle, die dann, also die Chefin, die dann immer einfach mal so den Kaffee aus den Händen reißt und dann irgendwie einen flapsigen Spruch bringt, wie ja, so Eis essen würde ich jetzt auch gerne oder wir sind ja jetzt hier nicht auf dem Fischmarkt, nicht?
Ja.
Also das durfte ich dann schon auch mit einbringen.
Wir sind ja jetzt nicht auf dem Fischmarkt. Warst du auf dem Fischmarkt schon mal?
Ich war in meinem Leben noch nie auf dem Fischmarkt.
Da muss man auch früh aufstehen. Ich weiß nicht, ob du dafür zu haben bist.
Ja, ich war erst zu Feierabend oder zumindest nach Feierabend war ich auf dem Fischmarkt. Das habe ich dann so geruchstechnisch habe ich das dann wahrgenommen, dass das hier wohl der Fischmarkt gewesen sein muss.
Also, wann ist denn da wohl Feierabend? Also ich weiß, die fangen ja mitten in der Nacht an.
Früh wahrscheinlich.
Aber wahrscheinlich um 9 Uhr ist da wahrscheinlich Feierabend. Am Mittag vielleicht erst.
Ja.
Ne?
Genau.
Was ist von eurer Türkisch für Anfänger-Kombo eigentlich noch so an Gemeinschaft geblieben? Zu wie vielen Leuten hast du auch noch wirklich richtig engen Kontakt?
Also engen Kontakt würde ich jetzt nicht sagen, aber regelmäßigen, sehr herzlichen Kontakt habe ich auf jeden Fall zu den beiden Eltern, Anna Stieblich und Adnan Maral. Also wir haben ja auch immer wieder in unterschiedlichsten Konstellationen miteinander gedreht und gearbeitet und wir treffen uns hier und da auf Filmfesten und also irgendwelchen Ereignissen und besuchen uns auch gegenseitig privat zu Hause manchmal, wenn wir Zeit haben. Und nicht arbeiten müssen. Und das schätze ich sehr. Also alte Weggefährten quasi.
Also deine Kollegin von der Soko, Anna von Hebler, die hatte ihrer Tochter versprochen, wenn sie die Rolle bekommt, nach dem Casting für die Soko, dann kauft sie ihnen ein Pferd. So, und dann war sie auf dem Spielplatz, bekam den Anruf und sofort stand die Tochter da und sagte, ich will einen Fuchs. Was hattest du das schon gehört von dir?
Nee.
Ich will einen Fuchs.
Ich bin ein bisschen überrascht, weil ein Pferd ist schon teuer, oder?
Total. Aber ich glaube, die Rolle von der Anna ist ja, hat ja auch was mit Reiten zu tun.
Ja.
Und die Anna von Hebler ist ja selbst wohl auf dem Reiterhof aufgewachsen und war wohl jetzt jahrelang nicht mehr geritten. Und aber hat sie gesagt, wenn ich die Rolle kriege, dann kaufe ich uns ein Pferd.
Ja.
Ja, musste sie jetzt Wort halten, auf jeden Fall. Was hast du dir gegönnt, nachdem du die Rolle bekommen hast?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube gar nichts. Ich glaube, das ist ganz ulkig. Ich höre das öfters, dass Kollegen, wenn sie so einen Zuschlag bekommen nach einem Casting, dass sie das wirklich groß anstoßen und feiern. Bei mir ist, ich glaube das so lange nicht, bis der erste Drehtag dann stattfindet, bis ich dann vor der Kamera stehe, glaube ich immer noch, das wird irgendwie abgeblasen, abgesagt oder ich werde gefeuert oder so.
Ja.
Und bin dann eigentlich immer nur ganz froh, den Tag dann geschafft zu haben, hinter mich gebracht zu haben und hab da gar nicht so ein Belohnungssystem für mich, aber vielleicht hast du ja einen Tipp für mich, was ich das nächste Mal machen kann, wenn ich einen großen Zuschlag krieg.
Ja, Handtasche kaufen oder sowas.
Ja, ich mache mir leider zu wenig aus Handtaschen.
Finde ich sehr sympathisch irgendwie. Das ist so ein Klischee. Oder Schuhe kaufen, Handtasche kaufen, Frust kaufen.
Nee, das ist, also ich mache mir sehr wenig aus solchen Dingen, aus Luxusgütern. Ich betrauere einen Ring, den ich gestern verloren habe, einen sehr kostbaren Ring. Aber letzten Endes denke ich dann auch, wahrscheinlich muss das so sein. Vielleicht muss ich da loslassen.
Ach, guck mal. Also an sowas glaubst du, dass alles, was passiert, irgendwo seine Rechtfertigung hat?
Auf jeden Fall. Alles hat seinen Grund. Alles hängt miteinander zusammen.
Ja.
Ich bin ein großer Anhänger der Quantenphysik.
Oh, jetzt wird es aber kompliziert.
Findest du?
Ja, also ich weiß, dass du dich für Philosophie interessierst und ja auch 3 Semester oder so studiert hast schon mal. Aber Quantenphysik.
Was? Ja, ich finde, es ist, ich meine, wir sind ja irgendwie alle Teilchen, die durchs Universum rasen und wir und das Universum strebt nach Chaos und alles strebt auseinander und deswegen, also nur so kann ich mir zum Beispiel meinen Beruf erklären, dieses Geltungsbedürfnis, man will sich halt irgendwie vermehren, man will sich verteilen, man will sich irgendwie multiplizieren und das ist ja eigentlich ein universelles Ding, so hat viel mit Quantenphysik zu tun und Entropie auf jeden Fall.
Und wie gut kennst du dich aus bei Quantenphysik? Ich selber finde es wahnsinnig faszinierend. Es gibt ja auch Parallelwelten, also die Wissenschaftler glauben zumindest ganz fest dran. Aber es ist so schwer zu greifen, logischerweise.
Ja, logischerweise ist es schwer zu greifen. Es ist ja parallel. Ne? Sonst wäre das ja auch ganz einfach.
In einer Parallelwelt führen wir beiden jetzt ein komplett anderes Interview.
Ja, in der Parallelwelt liegen wir auf einer grünen Wiese und lassen uns die Sonne auf den Bauch scheinen.
Ja. Ja, und für uns klingt das jetzt erstmal total banal. Aber die Wissenschaftler, ich glaube wahrscheinlich auch die Leute, die in der Schweiz in dem CERN arbeiten, da gibt es aber wirklich Leute, die sagen, also rein theoretisch, es ist möglich und es ist auch wahrscheinlich, dass es das gibt. Was hat dich denn so zur Quantenphysik gebracht? Also wo hast du das erste Mal dieses Aha-Erlebnis gehabt?
Ich habe dieses Aha-Erlebnis sehr, sehr oft in meinem Leben. Ich kann mir das sonst nicht anders erklären, dass ich irgendwie alle 6 Bundespräsidenten kennengelernt habe seit meiner Kindheit. Ich kann mir sonst nicht erklären, warum ich irgendwie jahrelang einen Wunsch irgendwie in den Kosmos schicke und dann irgendwie nach 10, 15 Jahren wird mir dieser Wunsch auf die eine oder andere Weise erfüllt. Also ich kann mir das sonst nicht anders erklären.
Also der Beruf des Schauspielers, reden wir davon, dass das geklappt hat?
Ja, zum Beispiel.
Oder welchen Wunsch können wir noch nennen, auch der erfüllt wurde dann tatsächlich
Da gibt es so viele Wünsche. Ich habe eigentlich jeden Menschen, den ich auf dieser Welt mal irgendwie treffen wollte, irgendwann dann mal auch getroffen. So. Also das, was realistisch war. Ne?
Ja.
Ich habe ja ein paar Jahre lang so eine Kultursendung moderiert für ZDF Kultur und Dreisat, den Kulturpalast. Und die Produktionsfirma, die das produziert hat, die war in meiner Nachbarschaft, als ich gerade mit meinem Abitur abgeschlossen habe. Und die, also Kobalt, die haben auch eine ganz tolle Sendung produziert, die hieß Polylux. Und das habe ich so bewundert. Und ich lief immer an dieser Tür vorbei und dachte, oh, ich könnte mich doch bei denen bewerben, aber ich habe keine... Ich habe keine Referenzen, ich habe nichts gelernt, was sollte ich denn da machen? Ne?
Und
10 Jahre später fragen die mich, ob ich nicht Lust hätte, mit denen eine Sendung zu machen.
Warum haben die dich überhaupt gefragt?
Die haben mich gesehen und dann kamen sie auf mich zu.
Und wo hatten die dich gesehen? Denn du hast für die Moderation dieser Sendung auch sogar einen Grimme-Preis bekommen.
Wir waren nominiert für einen Grimme-Preis.
Nominiert war die, du hast ihn gar nicht gewonnen, du warst nominiert. Entschuldigung.
Nein, den Grimme-Preis habe ich für andere Dinge.
Also stimmt, das war nicht dafür, ne? Aber die hatten dich gesehen als Schauspielerin.
Nee, die haben eine Laudatio gesehen, die ich gehalten habe. Ich habe beim Theaterpreis eine Laudatio auf Kinder- und Jugendtheater gehalten und das fanden die irgendwie so anders und frech und jeder Satz war ein Lacher. Und das fanden die irgendwie gut. Und dann haben die mich zum Casting eingeladen und habe ich wirklich gegen andere ganz tolle, illustre Moderatorinnen halt gewonnen.
Das Universum mag dich wirklich.
Das Universum ist auf jeden Fall nicht gegen mich. Das ist eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ja.
Und dann wiederum neigst du ja dazu, auf dem Gipfel deines Erfolges irgendwie mal auszusteigen, ne?
Ja, genau. Grimme-Preis nominiert und dann denke ich, ja, ach, aber jetzt habe ich mich so ein paar Mal wiederholt. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an und
Und sag mal, alle 6 Bundespräsidenten, seitdem du in Deutschland bist, hast du selbst persönlich schon getroffen?
Genau, mit Handschlag.
Was war der erste?
Roman Herzog.
Roman Herzog.
Aber irgendwann später, als ich mich mal verlaufen hatte, irgendwo im Grunewald am S-Bahnhof, fragte ich ein älteres Ehepaar nach dem Weg und die begleiteten mich ein Stück und es stellte sich heraus, waren Herr und Frau von Weizsäcker. Also die habe ich dann sozusagen privat auf dem Weg getroffen. Und dann halt später, ja, Köhler und Gauck hat mich dann auch mal eingeladen zu seinem Weihnachten mit dem Bundespräsidenten.
Ja.
Und mit Frank-Walter Steinmeier bin ich sogar auf Du.
Guck mal.
Ich weiß nicht, ob man das sagen darf.
Natürlich
aber,
darf man das sagen. Der hat ja auch Freunde, mein Gott.
Der hat auch Freunde. Ja, und er und seine Familie sind große Türkisch-Schwanfänger-Fans. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Und ja, das ist für mich einfach, also ich weiß nicht, das ist irre, was das für ein Privileg ist.
Bei dir kommt echt alles zusammen.
Ja, und noch viel mehr. Also ich könnte wirklich mehrere, noch viel,
okay,
also dutzende Geschichten.
Okay, sag noch eins, das uns verblüfft.
Also ich meine, ich kann ein Beispiel anführen. Das ist, wenn ich mir überlege, so ach, da und da, da würde ich auch gern mal hin und da kommt prompt eine Einladung. Oder ich habe zum Beispiel während der Schulzeit ganz viel Komparserie betrieben.
Ja.
In Filmen bin ich da im Hintergrund rumgelaufen und sämtliche Schauspieler, die damals Hauptrollen gespielt haben, die traten später in anderen Filmen an meiner Seite auf, wo ich dann die Hauptrolle gespielt habe. Also da kam halt auch immer so, kam diese Begegnung nochmal zustande.
Wahnsinn, deine ganzen Begegnungen, die du schon gehabt hast. Also die, sag ich mal, Roman Herzog zum Beispiel, der musste ja sehr jung gewesen sein. War das aufgrund, sag ich mal, so deiner politischen Aktivitäten, die du gemacht hast? Denn du warst ja schon als 10-Jährige, hast
ganz
ja schon über Kinderrechte Interviews gegeben in der Taz in Berlin.
Da war ich bei Kids beraten den Senat.
Okay.
Das war so eine Aktion, die der Thomas Krüger damals ins Leben gerufen hatte, also mit einer SPD-nahen Stiftung zusammen. Da haben wir Kinder- und Jugendpolitik betrieben, auch später so ein Kinder- und Jugendparlament gegründet und da war ich schon früh sehr aktiv, das stimmt.
Für Demos hast du auch die Schule mal geschwänzt, habe ich mal sagen lassen.
Ja.
Wussten das deine Eltern damals?
Ich glaube nicht.
Haben sie irgendwann später gelesen oder? Oder wann hast du es ihnen gesagt?
Ja, ich weiß gar nicht, ob die das gelesen haben, was ich denen gesagt habe. Aber letzten Endes, ich meine, meine Eltern waren selber Revolutionäre. Also die hätten mir jetzt nicht wirklich das verbieten können.
Mhm.
So, von daher fällt der Apfel auch nicht weit vom Stamm.
Richtig, also Revolutionäre natürlich noch in der Zeit des Iran, wo sie unter dem Regime nicht klargekommen sind. Beides Musiker auch?
Genau.
Also wie du ja auch mit Shanghai Electric als Frontfrau da tätig bist. Was ist aus den Musikern denn geworden, also den beiden Eltern?
Ach, meine Mutter, die unterrichtet nach wie vor privat auch so klassische iranische Musik und Instrumente. Mhm. Und mein Vater, nachdem er durch diverse Orchestren gegangen ist als Trompeter und dann irgendwann seine eigene Klezmer-Band gründete, ist jetzt mittlerweile ein sehr glücklicher Kirchenmusiker.
Ach was?
Ja, und leitet den Posaunenchor in Düsseldorf, in Oberbilk und so, also ja, in seiner Gemeinde.
Der hat aber auch einen Weg hinter sich, gell?
Der hat einen Weg hinter sich.
Von seiner heimischen Musik.
Ja.
Wahrscheinlich konnten die von Anfang an noch Musik machen, als sie nach Deutschland kamen. War das hier eine Möglichkeit, auch damit Geld zu verdienen?
Ja, ja, klar. Okay, also die haben sich auf dem Konservatorium kennengelernt, ne, und haben richtig klassische Instrumente richtig studiert. Und das können die hier natürlich besser ausüben als im Iran. Also im Iran gibt es zwar immer noch klassische Orchester und nach wie vor ist es jetzt wieder am Blühen, ne, nachdem die Politik so ein bisschen, also die Kulturpolitik sich wieder geöffnet hat dem Westen gegenüber.
Mhm.
Aber klar, der hat jetzt einen ganz schönen Weg und das macht ihm, glaube ich, am meisten Spaß zu dirigieren und diesen Posaunenchor zu leiten.
Und wie ist er zur christlichen Kirchenmusik gekommen? Das ist ja eine ganz andere Ecke.
Ich glaube, das war einfach Pragmatismus. Er hat nach einem Übungsraum gesucht und die evangelische Gemeinde hat ihn aufgenommen und da ist er dann geblieben. Hat er sich wohlgefühlt.
Also ihr habt in Berlin gewohnt. Deine Mutter ist irgendwann nach Frankreich gegangen, dort, um quasi auch was Neues mit aufzubauen. Hat dich aber zurückgelassen in Berlin, denn du wolltest, glaube ich, auch hierbleiben. Warst aber noch relativ jung, oder?
Ja, ich wollte hierbleiben. Ich war 16 Jahre alt. Ich war kurz vor der Abi-Phase und ich habe viel an Theatern abgehangen. Und ich wusste schon, dass das mein Weg wird. Also irgendwas, mit Theater, also am liebsten Theaterregie oder Filmkamera studieren. Da war ich halt nach dem Abi dann ein bisschen zu jung, aber ich wollte auf jeden Fall hier bleiben und mit meiner Muttersprache, der deutschen Sprache, arbeiten. Und da hätte ich einfach in Frankreich, hätte ich mich komplett neu orientieren müssen. So, das wollte ich nicht.
Wie leicht ist es denn deiner Mutter gefallen, dich hier, auch wenn du schon 16 warst, zurückzulassen?
Ja, wahnsinnig schwer.
Okay.
Also wahnsinnig schwer. Ich bin ja selber Mutter. Ich weiß, wie das ist, irgendwie schwere Entscheidungen zu treffen, die dem Kind nicht so ganz passen. Oder also ich, weiß nicht.
Ja, schwer.
Das ist hart. Das ist hart, aber es war genau richtig. Weil ich hatte mir ja schon sozusagen in jungen Jahren eine Karriere aufgebaut, beziehungsweise arbeitete an diesem Weg und ich wollte davon nicht abrücken.
Dadurch, dass du Komparserie gemacht hast.
Dass ich Komparserie gemacht habe, dass ich Musik gemacht habe schon sehr früh, dass ich wirklich also mit meinen Freunden auch mich wöchentlich getroffen habe und geprobt habe und am Theater hospitiert habe. Ich wollte das alles nicht aufgeben.
Stimmt, du hast ja auch einen Plattenvertrag sogar bekommen damals. Da warst du, 14, 15, irgendwie so um den Dreh. Genau. Das ist wahnsinnig früh. Da möchte man nicht reingeschmissen werden, in dieses Haifischbecken.
Aber das war zum Beispiel auch so ein Wunsch an den Kosmos. Ich habe so einen Aufruf im Radio gehört, da war ich 14, für einen Talentwettbewerb, habe mich da beworben und habe dann in der Woche drauf, bin ich dann auch nochmal angesprochen worden auf einer Party und es waren just die Veranstalter dieses Talentwettbewerbs, die mich dann nochmal sozusagen persönlich gefragt haben, ob ich nicht Lust hätte, da aufzutreten. Also das war wirklich auch wieder so ein doppelter Bogen. Ja, und dann war ich dabei und habe ich einen Plattenvertrag bekommen und dann bin ich immer schön nach Hamburg gefahren zu den Produzenten und zum Label und habe erste Jobs gehabt bei Viva und habe mir das alles irgendwie so angeguckt und das war mir zu wenig gehaltvoll.
Mhm. Wer hat denn die Unterschrift gemacht unter dem Vertrag?
Das war, glaube ich, meine Mutter, ohne dass sie den Vertrag gelesen hatte.
Ja, wie das hier, aber unterschreibt mal die Schulnote bitte.
Ja, das war so, mach mal hier. So, ich habe sonst, ich bin aber ganz froh, dass ich aus dem Ganzen einigermaßen heil rausgekommen bin. Und dass das vor der Zeit der sozialen Medien war. Und dass ich das quasi unterm Radar alles so ein bisschen ausprobieren konnte.
Du hattest also jetzt keinen Knebelvertrag, oder war es einer?
Nein,
denn
das
eigentlich,
war
das hört man
ganz und gar nicht. Nein,
ganz
das war kein Knebelvertrag. Also so sehr haben die dann doch nicht an mich geglaubt. So. Ich war jetzt keine Cash-Cow für die.
Okay. Wer hat sich von wem dann letztendlich verabschiedet? Du, weil es dir einfach nicht gehaltvoll genug war? Oder,
genau.
Oder die, weil sie gemerkt haben, mit der kriegen wir nicht die neue?
Also mir war es nicht gehaltvoll genug. Ja. Ich habe mich da nicht verstanden gefühlt. Ich habe irgendwie was anderes gewollt. Und die waren dann wahrscheinlich auch letzten Endes froh, weil sie mich dann als Sängerin dann doch zu schwach fanden. Mhm. Ja, ich hatte anscheinend nicht so genug Biss oder war da noch nicht so ganz entschieden. Und ja, das war dann in Ordnung.
A Whiter Shade of Pale hast du als Weihnachtslied mal herausgebracht.
Ja, ganz genau.
Wie lief denn die Nummer?
Oh, ja, so im Nachhinein denkt man auch, um Himmels Willen. Wie kann man das, also keine Ahnung.
War die in den Charts?
Das war eine Zeit lang in den Charts auch zu Weihnachten. Heavy Rotation im Radio. Ach, cool. Und also, da fährst du dir an den Kopf.
War das unter deinem Namen? Pega Feridoni?
Pega, unter meinem Vornamen.
Oder hieß du Blümchen?
Pega, nein, ich hieß Pega.
Das ist Pega.
Ich hätte viel, viel lieber natürlich einen Künstlernamen angenommen, aber.
Durftest du nicht?
Ja, ich hatte da nicht so viel Entscheidungsgewalt. Ich war wirklich, also keine Ahnung.
Pega klingt aber ganz gut eigentlich, wenigstens. Ist wenigstens nicht Marianne oder Claudia, sondern ist natürlich schon ein seltenerer Name, der natürlich gut funktioniert.
Ja.
Dann auch authentisch wirkt erstmal. Und wann war dir klar, dass du das nicht mehr willst? Was war so der Augenblick, wo du gesagt hast, okay, nee, das ist es definitiv nicht. Ich höre auf damit.
Also da kam vieles zusammen. Meine Mutter zog nach Frankreich. Ich bin dann bei der Familie meines damaligen Freundes so ein bisschen untergekommen. Mhm. War dann auch viel am Theater und es gab halt so einige Momente, also die, wo ich dann auch mit Tod und Sterben und solchen Sachen konfrontiert war, mit Krankheit. Das war für mich so eine Zäsur.
Ja.
Also die Mutter meines Freundes, die litt an Diabetes und sie hatte irgendwie so einen Zuckerschock und zufällig war ich an dem Tag zu Hause, weil ich die Schule geschwänzt habe.
Okay.
Und ich habe das mitbekommen und ich habe ihr Erste Hilfe geleistet. Wir wissen alle nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn sie da irgendwie alleine geblieben wäre in diesem Zustand.
Ja.
Und das hat mich dann irgendwie doch gepackt. Irgendwie. Das war so eine Zeit, da habe ich einfach viel über solche Dinge dann auch nachgedacht und reflektiert und dachte, okay, ja, dieses Pop-Ding, dieses einfach irgendwie überhaupt keine Kontrolle darüber haben, was ich da mache und mir irgendwie anhören zu müssen, wie ich wirke oder wie ich bin oder wie ich zu sein habe, das möchte ich einfach alles nicht.
Mhm.
Weil ich glaube schon daran, dass ich eine innere Kraft habe und die muss ich halt irgendwie entfalten, die muss ich entwickeln und das kann ich an diesem Punkt nicht.
Okay, aber die Schauspielerei, die war immer im Hintergrund. Ich höre auch immer wieder das Wort Theater.
Ja.
Also ob Regie oder auch als Besucherin. Das Theater hat dich richtig gepackt, oder? Da bist du in Berlin ja auch in der richtigen Stadt natürlich.
Ja.
Du hast keine Schauspielschule aber gemacht, was so der normale Weg gewesen wäre, wenn man sich dann mal in dieses Business dann reinstürzen möchte. Warum nicht?
Das ist dann letzten Endes daran gescheitert, dass zu dem Zeitpunkt, als ich dann mich beworben hatte an zwei Schulen, ich dann vielleicht auch an die falschen Prüfer geraten bin. Der eine sagte, es ist schade, dass du kein Junge bist.
Oh.
Und die anderen sagten dann, ja, schade, dass du keine Deutsche bist, weil wir haben jetzt irgendwie schon Migranten in der Auswahl. Wir müssen jetzt mal gucken. Wir wollen ja jetzt nicht zu viele ausbilden, die dann hinterher arbeitslos sind.
Okay.
Das war ein bisschen ernüchternd und dann wäre ich sozusagen ein Jahr später dann aufgerückt und war zur Prüfung zugelassen.
Ja.
Und genau in diesem Moment kam halt das Casting für Türkisch für Anfänger und die Zusage.
Okay.
Und das hat mich natürlich erstmal in ein riesen Dilemma gestürzt. Ja, mache ich jetzt 4 Jahre Schule und lerne das jetzt mal von der Pike auf in einem geschützten Raum oder werfe ich mich auf den Markt und mache irgendwie da mit bei einer Serie, von der ich jetzt nur ein paar Seiten Casting-Text habe und eigentlich überhaupt nicht weiß, wo das hinläuft. Ne?
Klar, heute wissen wir, was für ein unglaublicher Erfolg, aber damals hätte das ja auch einfach nur Schrott sein können. Ne?
Absolut, ja, also was für ein Glück.
Auch irgendwie Risiko. Sag mal, aber schade, dass Sie kein Junge sind. Schade, dass Sie keine Deutsche sind. Das könnte man heute auch nicht mehr sagen, gell?
Nee, das kann man nicht.
Also,
nein, da gibt es an diesen Schulen natürlich auch Gott sei Dank mittlerweile einen Führungswechsel und auch einen Stilwechsel. Da ist jetzt frischer Wind und das wäre heutzutage ganz, ganz anders. Nein, ich bin auch sehr froh. Ich bin sehr froh, dass die junge Generation heutzutage viel, viel selbstbewusster ist. auch junge Deutsche, nicht deutscher Herkunft, dass die einfach viel, viel selbstbewusster sich auf die großen Theaterbühnen stellen und sagen, ja, ich bin Teil dieser Gesellschaft und ich, das ist meine Sprache und in dieser Sprache möchte ich vor euch sprechen.
Mhm.
Das finde ich ganz toll.
Dass du im Iran geboren bist, das sieht man dir auch an. Deswegen wurdest du auch gern besetzt als indische Leihmutter zum Beispiel.
Als mexikanisches Pin-Up-Girl. Als ja, albanisches Flüchtlingsmädchen. Alles eine Suppe, ne?
Und überhaupt spielte niemand Türkinnen besser als
ja.
du.
Dankeschön.
Als Iranerin.
Das ist, ja, aber das ist auch wirklich ein Dilemma, ja. Weil, wie eingangs erzählt, ich bin ein großer Fan von Dialekten und Akzenten und ich spiele einfach für mein Leben gern. Es macht einfach total Spaß. Clownerie, ein bisschen Fasching, ja, ein bisschen sich so ein bisschen braun anmalen lassen und so, ja. Um das zu spielen, weil letzten Endes stelle ich ja auch sozusagen das persönliche Drama dieser Person dar und bin da ganz bei dieser, ganz Anwalt dieser Figur, ja.
Mhm.
Und auf einmal haben wir so Zeiten, wo man wirklich drüber nachdenken muss, ist das okay, dass ich das spiele? Ist es okay, dass ich mich braun anmale? Ist eigentlich nicht okay.
Mhm.
Muss ich mich dafür schämen, dass es mir Spaß macht? Warum muss ich mich immer wieder erklären? Warum muss ich anfangs musste ich in meinem Demoband als Schauspielerin auch reinschreiben, dass ich flüssig, also wirklich Hochdeutsch spreche.
Ja.
Weil dann auch Kassa irgendwann dann anfragt nach, also wie mein Deutsch mittlerweile sei, ob das.
Ja.
Weil ich halt immer nur so am Radebrechen war, aber einerseits hat das Spaß gemacht. Oder
also
macht
in den Rollen halt
Spaß
am Radebrechen, obwohl du ja Deutsch konntest.
Genau,
ne?
In den Rollen macht es dann auch Spaß. Andererseits ist es halt gesellschaftlich und politisch wirklich heikel. Ja? Es ist wirklich, wirklich heikel.
Hör mal, du warst berüchtigt als Kind und als Jugendliche für deine gewählte Ausdrucksweise im Deutschen. Du wurdest im Deutschunterricht, soweit ich weiß, ausdrücklich gelobt auch noch.
Ausdrücklich gelobt und dann auch ausdrücklich gemobbt.
Ach so, warum?
Ach, ich weiß es nicht. Also es ist ja schwer zu sagen, was jetzt den einen dazu bewegt, sich hässlich über einen zu äußern. Also ob das jetzt Neid war oder
Aber warum hattest du denn, du hattest eine extrem gute Ausdrucksweise, oder? Deine Aufsätze waren die besten in der Klasse.
Sprachlich die besten.
Sprachlich die besten.
Aber dann einfach 4 minus, weil zu kurz,
ach,
zu genialistisch. Da wird zu viel Wissen beim Leser vorausgesetzt. Ich weiß nicht. Also diese Zeiten sind Gott sei Dank auch vorbei.
Ja. Der Schulzeit weinst du nicht hinterher? War es eine schöne Zeit, die Schulzeit für dich?
Ja und nein.
Okay.
Ja und nein. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte mehr Selbstbewusstsein gehabt als Kind und als Jugendliche. Also so echte, also nicht so vor, nicht dieses Vorlaute, was man dann aus Schutz dann vor sich herträgt, sondern ein was wirklich tief gefestigtes. Und ich wünschte, ich hätte mehr dafür einstehen können, was ich da von mir gegeben habe. Und
was hast denn du von dir gegeben?
Naja, zum Beispiel, ich hätte ja darum kämpfen können, bessere Noten zu bekommen. Ich hätte ja auch sagen können, ich hätte ja auch diskutieren können oder argumentieren können. Mhm. Das habe ich dann nicht gemacht. Ich habe mich dann wirklich immer so, ich habe das dann immer die Kritik so auf mich einhageln lassen und das bedauere ich im Nachhinein sehr, weil ich denke, eigentlich ist die Schulzeit eine gute Zeit.
Ja, klar.
Eine Zeit, die viel zu schnell im Nachhinein vorübergeht, in diesem geschützten Raum, in dem man sich ausprobieren kann. Und in meinem Fall natürlich auch zu so einer Zeit vor den sozialen Medien. Also ich würde heute zum Beispiel wirklich nicht mehr Schüler sein wollen.
Aber das Universum hatte das damals für dich irgendwie vorgesehen, dass du da noch ein bisschen dich ruhiger, stiller verhältst. Und heute ist das anders, ne?
Ja.
Die Entwicklung brauchtest du vielleicht auch.
Die Entwicklung brauchte ich, definitiv.
Pega Feridoni, die jetzt zu sehen ist auch in der neuen Staffel von Soko Hamburg. Sie ist die Chefkommissarin dort, Kriminalrätin Sarah Kahn. Dann sagen wir Dankeschön für heute. Toll, dass wir dich ein bisschen kennengelernt haben, ein bisschen näher.
Ja, vielen Dank.
Und dann bis die Tage mal wieder.
Bis die Tage.
Grüße nach Berlin.
Tschüss.